Willkommen zum Hi-Podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse.
Hallo Sophie, guten Morgen.
Hi Christoph, guten Morgen.
Also Sophie, ganz ehrlich gesagt, manchmal habe ich das Gefühl, ich komme aus einer ganz anderen Arbeitswelt. Als ich angefangen habe zu arbeiten, professionell zu arbeiten, da war klar, du bewirbst dich, du bringst deine Unterlagen vorbei und dann heißt es, wenn du genommen worden bist, es heißt ankommen, arbeiten und bleiben. Das ist heute ein bisschen anders.
Ja, ich würde auch sagen, vielleicht viel beweglicher, individueller, irgendwie auch offener, aber auch unberechenbarer.
Früher war Arbeitsplatz für viele, für mich nicht, aber für viele so eine Art Versprechen für viele Jahre. Ist das Modell, von dem die Gesellschaft ausgegangen ist, zumindest hier in Deutschland und zumindest in traditionellen Arbeitsverhältnissen, war die Arbeitszeit auf Lebenszeit sozusagen. Lebenslänglich bei einer Firma sein, das war das Ziel. Und man enttäuschte seine Großmutter auf das Tiefste, wenn man irgendwann mal im Laufe seines Lebens den Arbeitgeber gewechselt hat. Heute ist Arbeit, ich persönlich empfinde das als gut, angenehm und produktiv, eine Reise. Eine Reise mit Stationen, mit Umwegen, mit ihren eigenen Regeln.
Ich glaube auch, dass man dadurch vielleicht ganz viel lernen kann, gerade dadurch, dass man immer ein anderes Umfeld hat, andere Menschen, mit denen man umgehen muss, neue Herausforderungen. Und was sich auch geändert hat, sind nicht nur die Erwartungen, sondern auch die Rollen. Also Bewerberinnen und Bewerber, die wählen heute viel genauer aus, was sie wirklich wollen und was wirklich zu ihnen passt. Jetzt sind eher die Bewerber auf die den Ton fast schon angeben, oder wie siehst du das?
So ist es. Und diese Veränderung, die betrifft längst nicht mehr nur einzelne Jobs, sie betrifft nicht mehr einzelne Unternehmen, sie betrifft ganze Unternehmen, sie betrifft ganze Sektoren der Volkswirtschaft, ja eigentlich so die gesamte Privatwirtschaft, vielleicht sogar auch mittlerweile den öffentlichen Dienst zu einer gewissen Weise.
Ja, überall hören wir Fachkräftemangel, Digitalisierung, Wertewandel und wenn Unternehmen nicht schnell genug reagieren, können sie kaum noch wachsen, innovieren und am Markt bestehen.
Und hier liegt jetzt der Hase im Pfeffer. Wie findet man die richtigen Leute? Wie kann man unter den wenigen, die am Arbeitsmarkt für diese Aufgabe noch zur Verfügung stehen, diejenigen finden, die gut zum Unternehmen passen und die bereit und willig sind zu bleiben. Es geht darum, dass sich die Wirtschaft, die Unternehmen dieser neuen Realität anpassen. Also, wie findet man die richtigen Leute und wie hält man sie, um zu vermeiden, dass man den Anschluss verliert?
Und wie all das funktioniert, das haben wir eine echte Expertin gefragt. Starten wir in diese Folge.
Genau, auf geht's.
Der Hi-Podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse. Unser Gast heute ist
Magdalena Öhl.
Magdalena ist Mitgründerin und Geschäftsführerin von Talent Rocket, einem der führenden HR-Tech-Unternehmen in Deutschland. Außerdem ist sie stellvertretende Vorsitzende des Start-up-Verbands und Co-Vorsitzende des Beirats Junge Digitale Wirtschaft. Magdalena wurde mehrfach ausgezeichnet, unter anderem als European Woman of Legal Tech und Deutschlands Top 40 Under 40. Mit Talent Rocket entwickelt sie digitale Karriereplattformen für Fachbranchen, die besonders unter dem Fachkräftemangel leiden. Heute sprechen wir mit ihr darüber, wie Unternehmen sich auf den Wandel des Arbeitsmarkts einstellen müssen und wie wir Arbeit in Zukunft ganz neu denken können.
Magdalena Öhl, herzlich willkommen. Schön, dass du mit dabei bist.
Ich freue mich sehr, heute bei euch zu sein.
Magdalena, der Arbeitsmarkt, der ist gerade voll in Bewegung. Fachkräftemangel, Digitalisierung, Wertewandel. Wenn du auf die aktuellen Entwicklungen dieses Arbeitsmarktes schaust und du beschäftigst dich ja professionell als Gründerin damit, was sind für dich die drei größten Herausforderungen, vor denen Unternehmen heute stehen?
Ja, wie du schon sagst, was ganz richtig ist, früher hatten Unternehmer eher die Sorge, bekomme ich genügend Aufträge? Heute sieht es eher so aus, bekomme ich genug Menschen, die diese Aufträge dann mit mir umsetzen können? Der Hintergrund ist ja, in den nächsten 5 Jahren, also bis 2030, werden circa 5 Millionen Menschen netto aus dem Arbeitsmarkt verschwinden. Und es kommen eben auch nicht ausreichend nach, um diese Lücke dann auszugleichen. Gleichzeitig stagniert die Produktivität in Deutschland seit ungefähr 5 Jahren. Das heißt, wir müssen eigentlich Lösungen finden, um dem irgendwie entgegentreten zu können. Und die erste ist natürlich Digitalisierung, erstmal strategisch zu denken, also darüber nachzudenken, wo können wir KI, Automatisierung jetzt so gezielt einsetzen, wo wir normalerweise menschliche Kapazitäten bräuchten, die eben knapp sind und so einen gewissen Ausgleich schaffen. Der zweite Punkt ist natürlich auch, den Engpass der Mitarbeiter erstmal anzuerkennen. Also zu sagen, wir müssen uns proaktiv um Leute kümmern. Wir können nicht nur passiv ausschreiben, sondern müssen aktives Recruiting betreiben. Wir müssen uns vor allem auch Gedanken darüber machen, bieten wir Arbeitsbedingungen, die für Leute überhaupt noch attraktiv sind? Sind wir flexibel? Haben wir auch eine gewisse Lernkultur als Standard? Also wirklich diese Dinge, wenn jemand sich den Job aussuchen kann, die einfach eine wahnsinnig große Rolle spielen. Und das Dritte ist natürlich, das Arbeitskräftepotenzial generell zu erschließen, indem wir sagen, wir haben Reserven auf dem Arbeitsmarkt, nicht nur aus dem Ausland, sondern auch im Inland. Wir müssen zum Beispiel ältere Mitarbeitende stärker wieder im Arbeitsleben halten durch Teilzeitmodelle, Gesundheitsprogramme und auch überhaupt gezielte Weiterqualifizierung. Wir müssen darüber nachdenken, wie wir auch mehr Frauen, die in Teilzeit arbeiten, wieder in Vollzeit bringen, vor allem wenn sie das wollen. Also bessere Kinderbetreuung, auch hier flexiblere Arbeitszeiten, auch Karrierewege abseits von typisch linearen Wegen. Und der dritte Punkt ist definitiv auch die qualifizierte Einwanderung ermöglichen. Wir haben ja gerade eine große Migrationsdiskussion. Da wird häufig Fluchtmigration mit Erwerbsmigration durcheinander geworfen. Klar ist, diesen Gap, von dem wir am Anfang schon gesprochen haben, also diese 5 Millionen Leute, die uns fehlen, wir brauchen eine gewisse Nettozuwanderung von qualifizierten Mitarbeitern aus dem Ausland. Und dafür müssen wir natürlich auch gute digitale Visaprozesse schaffen, Abschlüsse schneller anerkennen, gezielte Sprachförderung, Integration und so weiter.
Jetzt betrifft ja der Fachkräftemangel, von dem du sprichst, nicht alle Branchen gleich. Es gibt Branchen, die schaffen das besser und es gibt solche, die schaffen das schlechter. Wo siehst du denn die Gewinner und Verlierer beim Werben um Leute?
Also ich glaube, die Verlierer, die werden immer ersichtlicher für uns alle. Das Gesundheitswesen ist sicher einer der größten Verlierer. Überall fehlt Pflegepersonal. Mittlerweile ist es auch so, dass auch nur eine gewisse Anzahl an Patienten teilweise genommen werden kann, weil es einfach nicht mehr abgedeckt werden kann. Also die Versorgung fängt auch an zu leiden. Bildung weiterhin ein ganz großes Problem. 60% der Lehrkräfte in Großstädten sind mittlerweile Quereinsteiger, weil wir da auch nicht genug Nachwuchs entwickeln können. Baulogistik.
60% sind es mittlerweile.
Ja, das ist echt verrückt, ne?
Also Leute, die das eigentlich nicht, also die haben Pädagogik nicht studiert, aber sie haben nicht auch notwendigerweise das Fach nicht studiert, das sie unterrichten.
Ja, genau. Da müssen einfach, ja, Übergangslösungen geschaffen werden, um das eben noch abdecken zu können. Und da liegt auch, also es ist in meinen Augen auch einer der Bereiche, die ganz stark gefördert werden müssen in dem Bereich. Baulogistik, 2023 waren es 600.000 unbesetzte Stellen. Man spricht mittlerweile von einem Schaden, der dadurch entstanden ist, von fast 50 Milliarden Euro. Das ist wirklich auch was ja ein richtiges Loch reinreißt. Und dann natürlich, das kriegt jeder immer wieder mit, IT, da ist nichts Neues. Wir brauchen einfach durch die neuesten Entwicklungen viel Kompetenz, viele Leute, die sich mit Themen im Speziellen auskennen. So können wir teilweise noch gar nicht ausbilden. Also das heißt, IT ist weiterhin ein großes Loch. Und auch das Recht, das wir ja mit unserer Plattform Talent Rocket recht stark betreiben, hat auch Mangelware, denn es werden immer weniger Absolventen, die Digitalisierung stockt. Also es zieht sich wirklich durch sehr viele Bereiche.
Welche Branchen bekommen es denn gut hin? Jetzt haben wir über diejenigen gesprochen, die es nicht so gut hinbekommen. Wer bekommt es denn gut hin?
Da brauche ich schon etwas länger, um da was aufzählen zu können. Also ich glaube, grundsätzlich sind natürlich Bereiche, bei denen es auch möglich ist, sich innerhalb des Unternehmens weiterzubilden, bei denen auch eigene Weiterbildungskompetenzen gefragt sind. Die tun sich sicher etwas leichter gerade, aber ich würde sagen, es zieht sich grundsätzlich durch alle Bereiche.
Jetzt geht es ja darum, einen immer knapper und kleiner werdenden Pool von Talenten an das eigene Unternehmen zu binden. Also es handelt sich um eine Art Nullsummenspiel, Negativsummenspiel, ein Wettbewerb, was der eine hat, das kann der andere sozusagen nicht mehr haben. Viele Unternehmen betreiben ihr Recruiting aber noch vergleichsweise klassisch. Wie sollte man denn seine Mitarbeitersuche, Mitarbeiterinnensuche gestalten, damit sie möglichst erfolgreich ist?
Also den Tipp, den wir mal als erstes geben, ist erstmal die Basics richtig zu machen. Das hört sich so banal an und jeder würde doch sagen, ja, das macht doch so gut wie jedes Unternehmen, aber sieht in der Realität wirklich anders aus. Das ist zum Beispiel ein einfaches Bewerbungsformular. Wir haben es immer noch mit Bewerbungsformularen zu tun, wo wirklich ein Hochschulzeugnis, ein Praktikumsnachweis und so weiter abgefragt werden. Das macht einfach die Bewerbung unnötig kompliziert und gibt dem Bewerber, der vielleicht in der Situation ist, sich den Job gerade aussuchen zu können, auch das Gefühl, dass er es hier nicht mit einem Arbeitgeber zu tun hat, der seine Zeit effizient einsetzt. Also das ist wirklich...
Wie sollte es sein? Einfach ein simples Formular, Einseiter, ja, genau. Und gar keine angehängten Belege,
ja,
nur auf Nachfrage.
Wichtige, also kurze, wichtige Dinge abzufragen. Beispielsweise, wenn man jemanden über LinkedIn angeschrieben hat, der dann vollständiges Profil, einen vollständigen CV abgebildet hat, dann macht es keinen Sinn, ihn das Gleiche nochmal über eine Bewerbungsmaske eingeben zu lassen, sondern dann kann man diese Information ja verwerten und zeigt auch Wertschätzung, indem man eben dem anderen nicht noch eine Aufgabe nimmt, die er eigentlich ja schon durch das Ausfüllen des LinkedIn-Profils erledigt hatte. Also das
Zeugnis wirklich, überhaupt abfragen?
Kommt drauf an, würde ich sagen. Es hängt natürlich stark von dem Beruf ab. Ne? Ich glaube, nimmt man jetzt zum Beispiel den Beruf des Juristen, ist es natürlich, um als Anwalt tätig zu sein, nötig, die Staatsexamina zu sehen. Klar. Aber ist es wirklich nötig, das Praktikumszeugnis im ersten Semester nochmal zu erhalten? Also das sind Fragen auch, die man sich als Arbeitgeber stellen muss. Was hat denn wirklich eine Aussagekraft? Wir diskutieren immer wieder mit vielen Arbeitgebern über das Anschreiben. An sich hat das Anschreiben ja eine ganz schöne Idee, dass man einfach mal wiedergibt, warum möchte ich bei diesem Arbeitgeber arbeiten? Was macht mich vielleicht auch als Person aus? In Zeiten von ChatGPT hat man häufig sehr standardisierte, verklauselte Anschreiben, die auch für den Arbeitgeber keinen Mehrwert mehr haben. Und die Fragen muss man sich einfach stellen. Wie kann man die Person trotzdem kennenlernen, ohne eben diesen standardisierten Prozess einfach durchzuziehen? Dann auch ein ganz wichtiger Punkt
ist... Darf ich noch ganz kurz bei dem Thema ChatGPT nachfragen? Ja, es ist gerne. Ja eigentlich so eine Art Aufrüstungswettbewerb im Gange. Die Bewerber, Bewerberinnen schreiben gerne mit ChatGPT, besonders das Anschreiben, das kommt dann immer fehlerfrei an, aber die Arbeitgeber wissen natürlich, das könnte mit ChatGPT geschrieben sein, setzen also Tools ein, um zu erkennen, ob es mit KI geschrieben wird. Darauf reagieren dann im Zweifel die cleveren Bewerber auch wieder und versuchen das, bauen absichtlich Tippfehler rein oder lassen mal das Komma weg oder genau. Tun irgendwie, um gewisse Roughness zu verleihen. Das könnte ja, ist das wirklich so, dass es ein Aufrüstungswettbewerb ist oder ist es eher noch so, dass es in der alten Welt festgehalten ist, dass man das per Fax einschicken soll oder vielleicht als PDF höchstens und dass wir es eigentlich gar nicht so sehr mit Hochtechnologie-Wettstreit zu tun haben, sondern vielmehr es eigentlich darum ginge, dass man sich wünschen müsste, dass viel mehr Technologie eingesetzt wird.
Ja, ich glaube, es kommt drauf an. Also es gibt sicher bestimmte Bereiche, in denen dieser Wettstreit stattfindet. Das sind natürlich auch Bereiche, in denen vielleicht KI-Kompetenz auch Teil des Aufgabenprofils ist. Das ist es ja natürlich auch aussagekräftig, dass man auch die Tools, mit denen man später arbeitet, auch selbst in seinem eigenen Bewerbungsprozess einsetzt. Da verlieren sie aber natürlich auch an Aussagekraft. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, auch KI entwickelt sich immer weiter. Also man hat ja auch jetzt die Möglichkeit eben, wenn man die KI mit dementsprechenden Informationen über sich selbst anreicht, auch das Anschreiben beispielsweise immer individueller zu gestalten. Also ich würde sagen, da bleiben wir ja nicht auf einem Stand, sondern das entwickelt sich ständig weiter und kann dadurch dann natürlich auch wieder mehr Aussagekraft bekommen. Aber es ist, wie du sagst, in gewissen Branchen ist es natürlich noch viel weiter weg. Also da ist wirklich die Einsendung der Bewerbungsunterlagen per Fax noch möglich und vielleicht sogar gewünscht. Und da kommt man vielleicht gar nicht so unbedingt darauf, da jetzt ChatGPT hinter dem perfekten Anschreiben zu vermuten.
In Amerika ist es ja mittlerweile üblich geworden, super minimalistische Bewerbungen abzusondern. Eine einzige Seite, es darf auch kein Verlänger sein als eine Seite, rein tabellarisch geschaltet, kein Anschreiben aus den genannten Gründen, kein Foto, noch nicht mal ein Geburtsdatum, um jede Form von Diskriminierung auszuschalten. Schulausbildung wird weitestgehend schon weggelassen, weil wird sowieso vorausgesetzt, dass die Leute Schulabschlüsse haben. Ja. Genau diese eine Seite. Und diese eine Seite, die muss noch nicht mal individualisiert sein, sondern die wird einfach eingeschickt und kann dann vom potenziellen Arbeitgeber analysiert werden. Ist das ein Weg ganz ohne Foto, ganz ohne Geburtsdatum, ganz ohne Schulbildung, ohne jeden persönlichen Flavor? Oder geht es eigentlich in die andere Richtung?
Ich glaube, spannend wird dann vor allem der zweite Schritt. Ne? Du hast dann vielleicht einmal diese eine Seite eingesendet und dann geht es ja eben um dieses persönliche Kennenlernen. Also ich gehe davon aus, dass es dann auch zu einem physischen Treffen kommt mit dieser Person. Im Normalfall, man kann das natürlich auch über Videocalls abwickeln, aber bei vielen ist es ja schon noch so, dass man sich dann einmal vor Ort trifft und da dann auch wirklich nochmal die Möglichkeit hat, individuell aufeinander einzugehen. Und das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt bei deiner Eingangsfrage. Wie kann man Talente heute noch gewinnen? Indem man eben das Recruiting dann eher als Dialog begreift. Wir haben es ja viel mit Juristen zu tun, tradierte Anwaltsbranche, da war das wirklich im Bewerbungsgespräch früher noch so, der Partner saß da und gegenüber saß ihm der Bewerber und dem wurden die Fragen gestellt. Und der musste darauf möglichst gut antworten. Also es hatte schon, ich sage es jetzt mal ganz überspitzt, fast eher Verhörcharakter, beziehungsweise Prüfer-Prüfling-Charakter, als ein Gespräch auf Augenhöhe. Und das hat sich auch nochmal ganz stark geändert. Also die Arbeitgeber, die gerade wirklich positiv hervortreten können, die begreifen das schon viel mehr als Dialog auf Augenhöhe. Das heißt, da wird auch gefragt, was erwartest du von deinem Job? Welche Entwicklungsmöglichkeiten stellst du dir vor? Wo siehst du vielleicht auch Weiterbildungsmöglichkeiten von dir selber, Interessensgebiete, wo wiederum Budgets für dich zur Verfügung stellen können? Vielleicht auch ein Mentoring anzusprechen. Also wirklich, die beziehungsorientiertere Ansprache spielt eine ganz große Rolle in diesem zweiten Schritt des Kennenlernens. Und deswegen auf die Frage, ja, diese eine Seite kann durchaus Sinn machen, um erstmal auch diskriminierungsfrei jemanden dann in die nächste Runde zu lassen des Bewerbungsprozesses. Aber da muss dann schon einmal auf Augenhöhe diskutiert werden, ob man gemeinsames Verständnis von der Zusammenarbeit hat.
Und einen wichtigen Punkt hast du gerade angesprochen, man bekommt als Unternehmen natürlich nur die Bewerbungen von Menschen, die auf das Unternehmen aufmerksam geworden sind, auf irgendeinem Weg im Vorfeld. Stichwort Employer Branding. Was muss ich im Vorfeld tun, damit sich überhaupt Leute und wenn, dann die richtigen Leute bei mir bewerben?
Also ich glaube, die Frage, die man sich als Arbeitgeber immer als erste stellen muss, wofür steht man eigentlich? Weil es gibt da ganz viele Begriffe, die gerade auch so durch die Gegend schwirren, bei denen man dann dazu neigt, aufzuspringen und zu sagen, nein, das machen wir auch und so sind wir ja eigentlich auch und so sehen wir uns auch. Und das, glaube ich, ist falsch. Also es geht wirklich einmal darum zu sagen, was zeichnet uns als Arbeitgeber aus und wie können wir das im nächsten Schritt authentisch kommunizieren? Es finden immer noch so viele Bewerbungsgespräche statt, bei denen, ja, beide Seiten übertriebene Darstellungen machen, die dann in der Realität ganz anders aussehen und dann natürlich meistens darin enden, dass schon in der Probezeit das Arbeitsverhältnis wieder aufgelöst wird. Also wirklich Realität statt Image eigentlich zu schaffen und auch ehrliches Feedback zu geben zu Herausforderungen, vor denen das Unternehmen vielleicht gerade steht, statt wirklich eine Hochglanzbroschüre vorzulegen und sich selbst eben in einem Licht darzustellen, das dann nicht haltbar ist, wenn man ein Arbeitsverhältnis eingeht.
Also Ton der Ehrlichkeit auch im Employer Branding schon. Wir sind hier und da gut, aber wir haben folgende krasse Probleme. Hilf uns dabei, diese Probleme zu lösen. Das ist deine Chance in dem Stil.
Ja, definitiv. Also ich glaube, das Wort Expectation Management wird da häufig verwendet und trifft es ganz gut. Also wir haben im juristischen Bereich ist die Arbeitsbelastung oft sehr stark, gerade in großen Kanzleien, die vielleicht mit irgendwelchen M&A-Transaktionen zu tun haben. Da kann das durchaus mal sein, dass man da auch mal bis nachts sitzt. Und ich glaube, es hilft im Vorstellungsgespräch, das auch so zu sagen, weil dann derjenige eine ganz andere Möglichkeit hat, sich auch darauf einzulassen. Oder eben im Vorfeld die Entscheidung zu treffen, nee, das möchte ich nicht. Und deswegen suche ich mir einen Arbeitgeber, der das nicht in diesem Umfang von mir fordert. Also diese Ehrlichkeit, Authentizität spielt eine richtig große Rolle im Employer Branding. Und vor allem ist es auch nur dann nachhaltig. Man kann ja natürlich mit vielen vielversprechenden Dingen Leute erstmal zu sich locken, dazu bringen, vielleicht auch ein Arbeitsverhältnis einzugehen. Und dann arbeitet diese Person ja wirklich vor Ort. Und da stellt sich ja dann relativ schnell heraus, ob das, was eben versprochen wurde, auch gehalten werden kann. Und das ist für die langfristige Zusammenarbeit natürlich super essentiell.
Auf welchen Kanal positioniere ich denn heutzutage mein Unternehmen, wenn ich Leute suche, am allerbesten? Ist das LinkedIn? Sind das Auftritte? Sind das Whitepaper, die ich veröffentliche? Ist es die klassische Zeitungsanzeige? Ist es die Anzeige bei StepStone? Wie profiliere ich mich am besten?
Ich glaube, es kommt natürlich sehr darauf an, wen man sucht. Ne? Sucht man jetzt eine sehr junge Zielgruppe, dann macht natürlich auch machen auch Social Media Kanäle Sinn, in denen sich diese junge Zielgruppe auffällt. Aber auch hier, ein eher konservativer Arbeitgeber gibt nicht das beste Bild von sich ab, wenn er lustige Instagram-Lives von der Weihnachtsfeier postet. Das passt einfach nicht. Sondern es geht dann wirklich darum, auch den richtigen Ton zu treffen, der eben mit dem Unternehmen übereinstimmt. Und dann hängt das natürlich auch stark davon ab, welche Plattform sich dafür eignet. Grundsätzlich kann man aber sagen, dass Mitarbeitende mit die glaubwürdigsten Markenbotschafter sind. Vor allem, wenn sie erzählen dürfen, wie es wirklich ist und auch einen ehrlichen Einblick in ihr Arbeitsleben abgeben. Also deswegen ist LinkedIn sicher gerade ein Kanal, den auch viele Unternehmen dazu nutzen, über ihre Mitarbeiter neue Mitarbeiter zu gewinnen, indem die eben als Markenbotschafter nach außen auftreten. Aber auch hier, der Teufel steckt da natürlich auch im Detail. Natürlich muss auch darüber nachgedacht werden, wie stellt derjenige sich nach außen dar? Ist das ein rundes Bild? Gibt das aber trotzdem auch die Werte wieder, für die das Unternehmen stellt? Und da, glaube ich, fällt es vielen noch gar nicht so leicht, den richtigen Ton zu treffen.
Ja, also was du ja sagst, ist, dass der Mitarbeitende auch nach außen kommunizieren soll, hier läuft's rund und hier läuft's nicht so rund. Das gehört ja zum authentischen Bild. Und wir wissen ja aus vielen Befragungen von Mitarbeitenden, dass viele sich schon in der inneren Emigration befinden, viele mit ihrem unmittelbaren Chef nicht gut zurechtkommen, viele Probleme sehen. Klar, was man gut kennt, das kennt man eben so gut, dass man eben auch alle Fehler kennt. Bisher ist es Usus oder eigentlich ist es verpönt oder sogar verboten, dass man über die Schwächen seines Unternehmens nach außen redet. Also da beißt sich doch jeder erstmal auf die Zunge, bevor er sich dem Verdacht aussetzt, gegenüber dem Unternehmen, dem eigenen Arbeitgeber, dem Brötchengeber nach außen illoyal zu sein. Und du sagst aber, lieber authentisch kommunizieren. Das heißt, in gewissem Maße, wahrscheinlich in einer loyalen Darbietungsform, doch zu kommunizieren, was nicht so rund läuft. Das ist ein ziemlicher Kulturbruch.
Das stimmt. Ich glaube, es geht aber vor allem darum, da auch wieder den richtigen Ton zu treffen. Es geht natürlich nicht darum, das Unternehmen so darzustellen, als würde man vor Herausforderungen stehen, die man nicht lösen kann, sondern im Gegenteil, vielleicht einfach Einblicke zu geben, mit was beschäftigen wir uns gerade, woran arbeiten wir gerade. Und dann muss die Aussicht ja nicht pessimistisch sein oder negativ sein, sondern eher zeigen, was sind vielleicht neue Felder. KI ist ein gutes Beispiel, an denen da arbeiten viele gerade dran, um zu schauen, wo können wir das eigentlich konkret anwenden, wie kriegen wir das in verschiedene Bereiche rein, ohne dass die Leute das Gefühl haben, wenn ich KI hier richtig implementiere, dann mache ich mich selbst obsolet, dann nimmt mir die KI eigentlich den Job weg. Das sind ja durchaus Themen, die viele beschäftigen. Und da kann man eher eine Vorreiterrolle einnehmen, indem man sagt, wir sind jetzt an diesem Schritt, wir arbeiten gerade daran, wir haben vielleicht das hier schon ausprobiert, das hat gut funktioniert, das hat weniger gut funktioniert. Also ich glaube, man kriegt das hin, authentisch zu sein, ohne jetzt von sich selbst ein negatives Bild zu zeichnen.
Das alles ist aber meilenweit entfernt von der klassischen, ich sage jetzt mal 20, 30 Jahre zurück, Zeitungsanzeige, wo einfach nur in groben Worten beschrieben steht, diese Rolle suchen wir und das sind die Herausforderungen, das bringen Sie bitte mit. Und ansonsten erfährt man wenig. Es geht wirklich darum, ein bisschen auch den Vorhang zu lüpfen, die Leute hinter die Kulisse schauen zu lassen und ihnen ein Bild davon zu geben, was sie erwartet. Ja, das ist neu.
Ja, ich glaube, es ist auch ein bisschen aus der Not geboren natürlich. Ne? Lange hat das ja wunderbar funktioniert mit der generischen Stellenanzeige, vielleicht sogar in einem Printmagazin, das dann alle paar Monate erschienen ist. So war das zumindest häufig auch in spezialisierten Branchen, die dann wirklich nur sich darauf gestützt haben. Und dann kamen die Bewerbungen rein und der HR-Beauftragte oder der Chef, der einstellt, hat letztlich Bewerbungen gesichtet, aussortiert, die Besten eingeladen und die kamen dann zum Vorstellungsgespräch und wurden erstmal auf Herz und Nieren geprüft, ob die denn alles mitbringen, was man sich wünscht. Und dadurch, dass sich der Markt gewandelt hat, man jetzt eben eher einen Bewerbermarkt hat, bei dem der Bewerber ja so gefragt ist, dass er sich meistens aussuchen kann, wo er hingehen möchte, kommt er natürlich auch mit ganz anderen Ansprüchen, mit ganz anderen Vorstellungen, oft auch mit einem Fragenkatalog. Wir bekommen sehr häufig mit, dass Arbeitgeber verzweifelt sind. Die sagen, das kann doch nicht sein, dass jemand im ersten Gespräch schon fragt, ob er ein Sabbatical machen kann. 4-Tage-Woche, auch immer noch großes Thema. Reduzierung der Arbeitszeiten. Viele, das kann man natürlich nicht so allgemein sagen, aber es wird ein immer größeres Thema, auch gar nicht mehr sich auf dieses 40-Stunden Arbeitsvertrag-Verhältnis einzulassen, sondern eben direkt zu sagen, ja, ich möchte hier anfangen, aber nur 36 Stunden und die 4 Stunden, die ich sonst arbeiten würde, möchte ich für andere Dinge nutzen. Und darauf muss man natürlich dann auch reagieren und ich finde, es liegt dann auch wieder im Auftrag des Unternehmens oder im Auftrag des Unternehmers zu sagen, es ist wichtig, dass diese Firma funktioniert, dass die Mitarbeitenden leisten. Ich finde, der Leistungsaspekt kommt teilweise gerade auf LinkedIn in der Diskussion über New Work viel zu kurz, weil Unternehmen sind auch dazu da, um Geld zu verdienen, um irgendwann auch Gewinne zu machen. Und das erreicht man nur, indem man Mitarbeiter die auch die Leistung erbringen, die erforderlich sind. Und das ist natürlich auch nochmal ein Aspekt, der abgebildet werden muss. Also wenn ich diese individuellen Lösungen für jeden habe, kriege ich die so auf einen gemeinsamen Nenner, dass meine Firma trotzdem noch fähig ist, zu wachsen und ihre Ziele zu erreichen. Und da, glaube ich, liegt gerade eine große Herausforderung für viele Arbeitgeber. Also wie werde ich dem gerecht, um überhaupt noch Leute zu bekommen? Und wie lässt sich das dann aber auch dementsprechend abbilden, um meine Firma auf Kurs zu halten?
Lass uns noch ganz kurz versuchen, die Gretchenfrage zu beantworten. Du hattest das gerade schon angesprochen. Soll man als Bewerbender im ersten Gespräch den Arbeitgeber fragen, wie ist das hier eigentlich mit der 4-Tage-Woche, der 35-Tage-Woche, mit Homeoffice? Am liebsten würde ich nur ganz komplett im Homeoffice arbeiten. Und was ist mit Elternzeit? Viele Arbeitgeber oder Leute, die Bewerbungsgespräche führen, ärgern sich darüber, versuchen das dann zu verbergen, damit der Ärger nicht sofort sichtbar wird. Ärgern sich aber genau über diese Fragen. Kannst du nicht bitte erstmal fragen, was du für das Unternehmen leistest, bevor du fragst, was das Unternehmen für dich tun kann? Ärgern sich drüber, das führt zu Verspannung. Was sollte man machen als Bewerber? Es fragen, sagen im ersten Gespräch oder nicht?
Ich finde, die Antwort steckte schon in deiner Frage. Denn wie du gesagt hast, ich glaube, man muss dann auch ganz viel mitbringen. mitbringen und das auch im Bewerbungsgespräch schon klar machen. Also wenn man viel fordert, muss man auch klar machen, dass man eben viel leisten wird für diese Stelle, viel Kompetenz mitbringt und so weiter. Also dass dieses Gegenverhältnis einfach ausgewogen ist. Und deswegen finde ich, also rate ich davon ab, ausschließlich zu fordern, sondern wirklich auch hervorzubringen, was ist man bereit, in diesen Job, in diese Tätigkeit reinzustecken. Weil nur dann kann das auf Dauer funktionieren.
Und aus Seiten des Arbeitgebers, was ist da das richtige Verhalten? Den Ärger runterschlucken oder artikulieren und sagen, danke, dass Sie das fragen. Das sind berechtigte Fragen, aber bitte lassen Sie uns erstmal drüber reden, was Sie denn eigentlich leisten, was bringen Sie mit? Was würdest du den Leuten auf der Arbeitgeberseite raten?
Also ich stecke als Gründerin selber immer wieder in der Situation und ich weiß, es fällt überhaupt nicht leicht, da immer wieder zu sagen, nein, ist vollkommen in Ordnung, dass du mich nach der 36-Stunden-Woche fragst. Wenn man weiß, für das Unternehmen wäre es einfach besser, wenn hier jetzt jemand sitzt, der 40 Stunden plus mindestens in diese Stelle reinsteckt. Also ich kann diese innere Zerrissenheit da sehr gut nachvollziehen. Gleichzeitig muss man auch sagen, diese Fragen kommen einfach in einer Regelmäßigkeit gerade, dass man eigentlich keine andere Chance hat, als das dementsprechend auch anzunehmen und darauf zu reagieren. Also das heißt, man muss Flexibilität anbieten, aber natürlich Flexibilität, die auch zum Unternehmen passt und auch mit der Branche oder in dem Bereich, in dem man tätig ist, eben abbildbar ist. Und da auch wiederum ganz ehrlich zu sein. Wenn das eine Stelle ist, die es nicht möglich macht, dass man an fünf Tagen von zu Hause aus arbeitet, dann ist es super essentiell, das vielleicht sogar schon in die Stellenanzeige mit reinzuschreiben. Weil klar, bewerben sich dann weniger, aber die sich bewerben, haben sich einmal Gedanken darüber gemacht, ob sie Bereitschaft haben, am 3 Tagen die Woche eben doch ins Büro zu kommen und vielleicht dafür auch eine gewisse Fahrtstrecke auf sich nehmen zu müssen. Also hier macht das total Sinn, diese Dinge, die für beide Seiten nicht verhandelbar sind, ganz an den Anfang zu stellen, um sich einfach auch ja letztlich Zeit zu sparen und der Gegenseite auch gleich klar zu machen, hier können wir dir entgegenkommen und das ist wiederum ein Punkt, da möchten wir, dass das so abgebildet wird und wenn du das nicht kannst, dann müssen wir leider nochmal weitersuchen.
Zum Abschluss, Magdalena, auch genau das Thema noch einmal, das du gerade angesprochen hattest, nämlich du in deiner Rolle als Gründerin. Ist Deutschland ein guter Standort für Gründungen? Sind wir so gut wie Frankreich zum Beispiel oder Estland? Oder wie bewertest du das? Was steht der Gründung in Deutschland im Wege? Was tut gut?
Ich würde sagen, Deutschland ist ein Standort mit viel Potenzial, das teilweise aber noch viel zu wenig genutzt wird. Also wir haben ja ein großes Innovationspotenzial. Wir haben sehr gute Wissenschaft hier. Das heißt, viele, gerade Technologiegründungen, sind hier an sich möglich. Es ist schwer, sie trotzdem aus der Taufe zu heben, weil wir haben in Deutschland das große Problem, dass circa 30 Milliarden Euro an Wagniskapital einfach fehlen. Das heißt, wir haben eine ganz gute Abdeckung von Startups in der Business Angel Phase, in der Seed Finanzierung, in der Series A, in der Series B. Aber wenn es gerade, was im Deep Tech Bereich häufig nötig ist, zu richtig großen Finanzierungsrunden kommt, dann finden die immer noch mit ausländischen Investoren statt. Und das ist sicher ein riesengroßer Nachteil, weil ausländische Investoren verlangen vielleicht in Zukunft sogar von dem ein oder anderen Startup dann auch den Standort zu verlagern. Oft ist es dann wirklich so, was hier als zartes Pflänzchen wächst, wird dann von anderen Investoren geerntet. Und ich glaube, da müssen wir in Deutschland ganz dringend dran. Da müssen wir einfach Kapital mobilisieren. Wir haben ja auch mit dem Startup-Verband jetzt unter anderem diese Win-Initiative aus der Taufe gehoben, wo sich eben sowohl Wirtschaft als auch, also große Unternehmen als auch die Politik dazu verpflichtet haben, eben eine große Summe an Geld einfach letztlich zur Verfügung zu stellen, um diese Investments möglich zu machen. Aber da stehen wir wirklich noch am Anfang. Also dieser Kapitalzugang ist in Deutschland einfach noch nicht bis zum Ende hin richtig gut abgedeckt. Du hast die anderen Länder...
Ja, bitte, sag die anderen Länder.
Ich wollte sagen, du hast die anderen Länder noch angesprochen. Ich hatte gerade, ich weiß gar nicht, wer das gesehen hatte, aber in Estland ist die Gründung eines Startups in 18 Minuten möglich. In Deutschland dauert es im Schnitt 120 Tage, bis man eben wirklich einen Betrieb aufnehmen kann, also gegründet hat und loslegen kann. Und das sind einfach noch so Sachen, das muss nicht sein. Da müssen wir einfach auch Lösungen finden, um da schneller zu sein. Weil jemand, der eine Idee hat, der jetzt eigentlich nur darauf wartet, jetzt endlich in die Umsetzung zu kommen, der muss auch die Möglichkeit dazu geboten bekommen. Und das sind eben Dinge, da müssen wir auf jeden Fall nochmal viel stärker schrauben, um als Deutschland da konkurrenzfähiger zu werden.
Magdalena, du hast gerade gesagt, Deutschland, ich zitiere, Deutschland hat ein großes Potenzial, nutzt das Potenzial, aber noch nicht so, wie es es nutzen könnte. Zitat Ende. Wenn wir diesen Satz jetzt mal transponieren würden in ein Arbeitszeugnis, also das würde jetzt im Zeugnis eines Menschen stehen, da würde stehen, hat viel Potenzial, nutzt es aber nicht. Das wäre in der Zeugnissprache eine glatte 5, oder?
Bemühte sich stets, wollte ich gerade sagen.
Bemühte sich ja stets, an ihn gestellten Anforderungen gerecht zu werden.
Ja, genau. Das ist ja auch was eigentlich niemand im Arbeitszeugnis lesen möchte. Nein, aber ich glaube trotzdem, dass es jetzt irgendwie so der richtige Zeitpunkt ist, nicht nur auf die Dinge zu blicken und in diesem Status zu bleiben, was läuft alles schlecht, sondern das wirklich jetzt einfach anzupacken. Ein kleines Beispiel, das man ja auch immer gut bei sowas bringen kann, weil wir selber auch in der Situation waren, wir wollten einen indischen Entwickler anstellen und haben fast 7 Monate gebraucht von der Entscheidung, dessen, dass wir ihn gerne in unserem Team hätten, bis zu, er hat wirklich bei uns angefangen zu arbeiten. Auf dem Weg dahin ist viel passiert mit einem Visa, mit verschiedenen Ausländerbehörden und so weiter. Und das zeigt einfach, also es darf keine Verhinderung bestehen bei Leuten, die was voranbringen wollen, die ihre Ideen umsetzen wollen. Und da muss der deutsche Staat einfach Möglichmacher sein und Dinge einfach auf die gerade Spur bringen, um eben nicht ja eine Verlangsamung der Startup-Szene zu erzeugen.
Ein wunderbares Schlusswort. Magdalena Öhl, danke, dass du mit dabei warst und dich so deutlich ausgedrückt hast. Vielen Dank.
Vielen Dank für die Einladung.
Und was schreibt ihr euch diese Woche auf den Merkzettel?
Ich merke mir, der Arbeitsmarkt steht unter extremem Druck. Bis 2030 werden etwa 5 Millionen Arbeitskräfte in Deutschland fehlen. Unternehmen müssen deswegen auf 3 Ebenen reagieren, das haben wir gehört. Digitalisierung klug nutzen, attraktive Arbeitsbedingungen schaffen und brachliegende Arbeitskräftepotenziale besser erschließen. Und ein ganz wichtiger Punkt, den Magdalena genannt hat, ist, finde ich, dass das Recruiting einfacher werden muss. Es muss wertschätzender werden und dialogorientierter. Komplizierte Bewerbungsprozesse, die schrecken Talente eher ab. Stattdessen sollten Unternehmen Bewerbungshürden abbauen, also Recruiting als Dialog auf Augenhöhe verstehen und ehrlich kommunizieren. Das bedeutet angeben, was sie bieten und auch, wo Herausforderungen liegen könnten. Denn heute sind Authentizität und Ehrlichkeit zentrale Erfolgsfaktoren im Employer-Branding. Unternehmen sollten kein Hochglanz-Image, sondern Realität kommunizieren. Dafür könnten sie zum Beispiel Mitarbeitende als Markenbotschafter einsetzen und das gelingt nur, wenn sie eben glaubwürdig berichten dürfen. Dazu gehört eben auch ein ehrlicher Umgang mit Schwächen und Fehlern.
Und ich habe 3 Punkte mitgenommen. Der wichtigste Punkt, den ich mir herausgeschrieben habe, ist tatsächlich der ehrliche Umgang. Es geht darum, ehrlich zu beschreiben, was den Bewerbenden oder die Bewerbende im Unternehmen erwartet. Da gehören nicht nur die großen Herausforderungen dazu, da gehört ein ehrliches Bild der Probleme teilweise auch mit dazu, die derjenige, diejenige vortreffen kann. Das ist eben oft gar nicht so abschreckend, wie man denkt, sondern eigentlich kann man ja es auch verstehen, wenn man von außen auf ein Unternehmen schaut und ehrlich gesagt bekommt, wo die Probleme liegen und wo die Herausforderungen anstehen, dann kann man sich fast ein Stückchen besser darauf einstellen. Auf jeden Fall, das ist die These von Magdalena Öhl, würde mich interessieren, wie unser Publikum das sieht, aber dass Ehrlichkeit überzeugt. Und in dem Maße, du hattest es gerade genannt, Sophie, wie man authentisch kommuniziert, wird man Leute für sich gewinnen können. Ein wirkliches Umdenken, größer als man sich das eingestehen möchte. 2. Punkt, besonders die Branchen, auch das ist natürlich keine Überraschung, aber immer wieder interessant zu hören, leiden am stärksten unter dem Fachkräftemangel und überhaupt unter dem Personalmangel, die am meisten Personal beschäftigen, aber eigentlich relativ unattraktive Löhne bezahlen können. Gesundheitswesen, Bildungswesen, Bau, Baulogistik sind die größten Verlierer am Fachkräftemarkt. Sie können nicht mehr zahlen, weil der Markt es einfach nicht hergibt, weil die Preiserhöhungen, die dafür notwendig wären, an die Kunden nicht weitergegeben werden können. Und trotzdem braucht man sehr viel Menschen für die Arbeit und kann das nicht ohne weiteres automatisieren. Genau da ist es wichtig, eine ehrliche und gute Ansprache zu treffen. Und einen 3. Punkt muss man sich immer wieder vor Augen führen, auf den Magdalena Öhl hingewiesen hat, nämlich dass die Zulassung von qualifizierten Arbeitskräften aus dem Nicht-EU-Ausland immer noch zu bürokratisch läuft. Ja, wir sind da wesentlich besser als die USA beispielsweise, wir sind auch wesentlich liberaler als die USA, aber immer wieder wird verwechselt die Erwerbszuwanderung, also die Einwanderung hochqualifizierter oder ausreichend qualifizierter Erwerbskräfte, Arbeitskräfte aus dem Ausland mit denjenigen, die aus anderen Gründen, wie zum Beispiel politischer Verfolgung oder wirtschaftlicher Not zu uns kommen. Solange das verwechselt wird, wird es einfach schwierig sein, den hochqualifizierten, qualifizierten Einwanderern das richtige Maß an Aufmerksamkeit, aber auch Behandlungsqualität und Schnelligkeit zu bieten, das sie benötigen, um sich hier zu Hause zu fühlen und hier schnell anzufangen. Magdalena Öhl hatte einige Beispiele dafür genannt, wie kompliziert es immer noch sein kann, auch heute noch sein kann, zum Beispiel einen hochqualifizierten IT-Experten aus Indien hierher zu holen. Eine uralte Leier, die Geschichte hat einen langen, langen Bart, weil es wird seit Jahren, wenn nicht schon seit Jahrzehnten in Deutschland über dieses Thema diskutiert, aber richtig gelöst, das haben wir gerade gehört, ist es bis heute nicht. Also auch das muss die neue Bundesregierung, die ja in ein paar Wochen ins Amt kommt, dringend anfassen.
Und das war's mit dem HIGH-Podcast für diese Woche.
Wir hören uns wieder.
Nächste Woche Dienstag, wann?
Um 5.55 Uhr. Bis dann, eine gute Woche und
einen schönen Tag. Tschüss.
Tschüss.
Das war der HIGH-Podcast für diese Woche. Wenn Sie keine Folge verpassen möchten, immer dienstags um 5.55 Uhr kommen wir heraus. Versprochen. Mögen Sie uns? Dann abonnieren Sie uns jetzt oder hinterlassen Sie einen Like. Wir freuen uns über Anregungen, Kritik und Wünsche. Schreiben Sie uns gerne an podcast@hi.co. Nicht .com, sondern .co. Eine Produktion der Axel Springer HIGH GmbH, einer führenden Beratung für Strategie und Umsetzung neuer Geschäftsmodelle. Wir engagieren uns leidenschaftlich für das Wachstum Ihres Unternehmens.